Ich schäme mich teilweise einfach vor meinen Großeltern und Urgroßeltern für das, was wir mit uns machen lassen.
Wie kommt es an bei dir als Unternehmer, dass man sagt, okay, statt Einsparungen noch mehr Schulden, noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern, die Wirtschaft und die Bürger zahlen müssen?
Das sind alles Ergebnisse jahrelanger Misswirtschaft und jedes Unternehmen würde so nicht arbeiten.
Martin, jetzt bist du ja fast schon eine Berühmtheit. Du hast eine Bäckerei mit 750 Angestellten in der vierten Generation und jetzt bist du auch noch Influencer, denn ich war vor ein paar Tagen war ich online, auf einmal wird mir ein Video geschickt von ganz vielen Leuten und da warst du und deine Schwester Yvonne auf Instagram und habt euch mal ein bisschen lautstark beschwert gegen die Politik.
Ja.
Und dann ging das Ding ab, ich glaube fast 2 Millionen Klicks. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt reicht's, wir äußern uns jetzt, weil oftmals sind natürlich Unternehmenseigentümer eher vorsichtig, man möchte niemanden verkraulen ja. Und so weiter. Aber was haben Yvonne und dich dann dazu gebracht zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein Statement machen?
Also wir kommen aus einer Bäckerfamilie. Wir sind vierte Generation. Das heißt, der Opa und Oma waren Bäcker, die Großeltern von Mama und Papa waren Bäcker. Und wir haben irgendwann mal den Eltern versprochen, dass wir uns um die Firma kümmern. Und das fällt uns zunehmend schwerer, weil einfach uns und auch vielen anderen Unternehmern das Leben in Deutschland so schwer gemacht wird, dass die Absicht, sich um sein Unternehmen zu kümmern, einfach fast nicht mehr möglich ist, beziehungsweise immer schwerer wird.
Ja.
Und da gab es dann einfach so ein paar Dinge, die das fast zum Überlaufen gebracht haben.
Was war das, wenn ich fragen darf?
Also einmal diese 1.000 Euro Prämie war für uns und für viele meiner Kollegen und ich spreche mit sehr vielen im Bekanntenkreis darüber, so nach dem Motto, ja, wir gehen jetzt am Freitag mal in die Klausurtagung, Koalitionsverhandlung ja. rein und kommen dann am Montag raus und nach dem Motto, hey Leute, wir haben da was, ihr macht's. Dann haben wir überlegt, komm, lass uns was machen. Dann gab es schon die ersten Videos auf Social Media ja. dazu. Dann haben wir gesagt, nee, lass mal lieber, wir sind jetzt spät dran. Und dann gab es diese Tagung, ich glaube, es war eine Bankentagung, Bankenkongress, wo unser Bundeskanzler dann erwähnt hatte, dass wir ja eh alle zu faul sind und die deutsche Bevölkerung zu länger arbeiten muss und endlich mal die Ärmel hochkrempeln muss und das in China und in den USA ja viel besser ist. Und dann haben wir gesagt, also gut.
Jetzt reicht's. Vor allem Bäcker, der morgens wann aufsteht.
Ja, ich stehe nicht so viel auf
ja, okay,
wie meine Mitarbeiter. Ja. Aber ich meine, wir haben echt viele fleißige ja. Mitarbeiter im Unternehmen.
Wie viele habt ihr Angestellte?
Köpfe sind 750, sind ja nicht alle Vollzeit. Ja. Aber ja, und da sind die meisten, würde ich sagen, fleißig. Sehr fleißig.
Ja.
Und wollen auch für sich vorankommen oder für ihre Familien vorankommen. Mhm. Und die Bemerkung auf dem Bankentag war dann so der Auslöser, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen es noch mit auf und versuchen das dann irgendwie auch ein bisschen ja so wertschätzend wie möglich zu machen, damit man uns da nicht angreifen kann.
Ja.
Was sehr schnell passiert, wenn man sich negativ äußert oder kritisch äußert. Und ja, ich glaube, das ist uns auch einigermaßen gut gelungen. Ich musste meiner Familie auch versprechen, dass ich mich so verhalte, dass ich weiterhin zu Hause willkommen bin. Und
hast das versuchen wir auch. Und warst du dann über die Resonanz überrascht? Also nicht nur die Menge, sondern auch den Zuspruch. Weil es war ja wahrscheinlich, also was ich gelesen habe, 99% waren voll bravo, endlich und so weiter. Wie war da die?
Ja, also natürlich gab es ein paar kritische Stimmen, aber immer. Das ist wirklich, war verschwindend.
Ja.
Wir waren schon überrascht. Also wir waren vor allem überrascht, dass das auch auf privaten Kanälen so schnell verteilt wurde und dass es so positiv ankam und natürlich auch in der Breite so ankam, weil das ja irgendwie auch Größenordnungen sind, mit denen wir sonst nicht arbeiten. Ja, also ja. Das hat uns schon überrollt.
Also was mir das gezeigt hat, ist natürlich, dass ihr den Mut gefunden habt, fand ich großartig, weil wie gesagt, wir kennen uns ja schon länger und ich weiß, ja, Unternehmensführer in dieser Position müssen immer sehr vorsichtig agieren, weil man hat natürlich Kunden, Lieferanten und so weiter, aber auch natürlich politische Netzwerke. Und ich habe ja einige Kunden in dem Bereich, die da immer sehr vorsichtig waren. Aber da dachte ich, hey, Chapeau, dass du den Mund aufmachst. Und es hat mir gezeigt, die Zeit ist reif, weil jetzt kommen, also mir wurde das auch weitergeleitet von anderen Hidden Champions, von Eigentümern, von Unternehmen mit bis zu 3.000 Mitarbeitern. CEO vom MDAX-Konzern hat gesagt, hey, genau richtig, wenn ich könnte, ich würde es auch sagen und so weiter. Also es zeigt mir eigentlich auch, dass man keine Angst mehr haben muss. Das heißt, auch wenn man ein großes Unternehmen hat, dass man, wenn man das sachlich vorbringt, es ist sozusagen, es fällt auf Gehör und die Menschen brauchen auch ein Ventil und freuen sich darüber, dass endlich jemand den Mut hat, das zu sagen, was ist. Jetzt die Frage natürlich, die entscheidend ist, Martin, wie war die Resonanz aus der Politik? Also hat sich jemand gemerkt, gesagt, ja komm, lass uns zusammensitzen, wir finden eine Lösung?
Ja, hat sich, ich nenne da jetzt keinen Namen, es hat sich tatsächlich ein Politiker aus aus den Reihen der Politik, aus den Reihen der CDU gemeldet, der mir da auch signalisiert hat, dass er das absolut nachvollziehen kann, dass es absolut richtig ist, nichts Falsches dabei ist. Er das auch unterstützt, ich ihm gerne auch Bescheid geben kann, wenn ich da Unterstützung brauche.
Ja,
ansonsten, ich hatte auch so den Eindruck, dass da aktuell in den Reihen der CDU ordentlich Feuer in der Bude ist, gerade auch im Hinblick auf das Kanzleramt. Und das, ich will jetzt nichts sagen, aber ich weiß nicht, ob der Rückhalt für unseren Bundeskanzler noch so stark ist, wie er mal war vor der Wahl. Ich bezweifle das.
Ich auch. Ja.
Gab einen anderen Bericht in einer Zeitung bei uns, in einer regionalen Zeitung, wo dann der Wahlkreiskandidat der CDU dort eben kommentiert hat, ja, auch er kann das nachvollziehen, es sei richtig, sie als Regierung hätten das Thema als Arbeitgeber ja aber auch und darüber hinaus würde das ja so und so viele Milliarden an Steuergeldern kosten, die dann eben nicht kommen, aber man müsste jetzt eben dringend die Reformen auf den Weg bringen, ja, klar, das wissen wir ja alle, das ist schon lange überfällig und man müsste diese Sache an der Straße von Hormus endlich regeln, wo ich mich dann gefragt habe, okay, ich weiß nicht, wie du als Wahlkreisabgeordneter hier im Wahlkreis XY das machen möchtest, aber in Ordnung. Und übrigens hatte das ja und hat ja auch bis heute nichts mit unseren Problemen zu tun. Die Probleme, die wir haben,
sind älter.
Die sind älter. Ja. Das ist das sind alles Ergebnisse jahrelanger Misswirtschaft. Und jedes Unternehmen würde so nicht arbeiten.
Ja.
Also nicht langfristig.
Glaubst du denn, dass sich tatsächlich was ändert? Glaubst du, die Politik wird Lösungen präsentieren? Oder ist es tatsächlich nur wieder Ablenkung hier, die Straße von Hormus ist schuld oder weitere Abgaben, Tabaksteuer, Zuckersteuer etc.?
Also wenn die Politik so arbeiten würde, wie es ein Unternehmer tut und endlich damit beginnt, dann wird sich was ändern. Wenn die Politik weiterhin irgendwelchen Narrativen hinterher rennt oder ich will jetzt da nichts im Besonderen bespielen, aber irgendwelche anderen Interessen berücksichtigt, irgendwelche NGOs, die ihre Interessen versuchen durchzuboxen. Und das ist ja das, was ein Unternehmer nicht macht. Wenn das Unternehmen in einer Krise ist, dann überlegt man sich, okay, was sind die Ursachen? Was heißt das? Ja. Und was weiß ich aus Erfahrung, was Sinn macht? Oder was habe ich mal gelernt, was Sinn macht? Und dann setze ich das mit meiner Führungsmannschaft um und nehme die mit. Das ist das, was ein Unternehmer tut. Und solange die Politik das nicht macht, nicht damit anfängt, habe ich auch wenig Hoffnung, dass sich da was ändert.
Ja, das befürchte ich auch. Leider. Was war denn für dich die eindrücklichste Nachricht, die du bekommen hast, wo du gesagt hast, okay, ich fühle mich bestätigt, es getan zu haben. Du bereust es ja auch nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, du hast dich darin sehr bestärkt gefühlt. Gab es eine Nachricht, wo du sagst, okay, krass, das berührt mich jetzt oder das macht mich stolz oder happy?
Also es gab jetzt keine einzelne Nachricht. Es gab ja vereinzelt auch Kommentare auf Instagram von bekannten Influencern, also Marc Friedrich war dabei, Ulf Boschardt war dabei, Carsten Maschmeyer war dabei. Das freut dich dann natürlich, aber es war eigentlich eher die Summe der Dinge, die unisono ja alle irgendwie das Gleiche gesagt haben. Hey, cool, dass ihr so mutig wart, schön, dass es mal einer sagt.
An der Theke auch? Gab es dann Kunden, die gesagt haben, jetzt kaufe ich doppelt so viel Brot, weil der Chef was gesagt hat?
Ich kann es noch gar nicht so genau sagen. Weil
aber kein Umsatzeinbruch?
Kein Umsatzeinbruch, nee, Gott sei Dank.
Aber eure Sachen sind auch sau lecker, muss man einfach sagen.
Also, ja, ich hätte jetzt auch nichts gegen 5% plus.
Ihr wisst, wo ihr einkaufen müsst.
Weil wir schon auch seit einigen Monaten einfach eine Kaufzurückhaltung merken. Klar. Also diese Sparneigung, die merken wir und andere Unternehmen auch. Und also ja, der Geschäftsklima-Index, IFO-Index ist am Boden, der GfK-Konsumklima-Index ist am Boden und das ist ja nicht eine Zahl, die irgendwie in der Gegend rumwabert, sondern das ist ja eine Zahl, die irgendwas aussagt.
Ja.
Die sagt aus, dass die Leute sparsam sind und das Geld zusammenhalten. Das merken wir auch.
Ja. Im Zuge dessen würde ich jetzt kurz eine Frage reinbringen, weil der Finanzminister Lars Klingbeil hat ja jetzt verkündet, wir müssen jetzt praktisch neue Steuern implementieren, noch mehr Schulden machen. Das bedeutet ja auch dann weiterer Konsumrückhalt. Also wir reden auch über eine Zuckersteuer, die würde auch euch betreffen natürlich. Ja. Und er sagt natürlich, es geht nicht um Lücken zu füllen, sondern es geht darum, die Bürger zu einer gesünderen Ernährung zu bringen. Deswegen haben wir ja auch die Alkoholsteuer und die Tabaksteuer wahrscheinlich. Ne? Ja. Funktioniert ja auch beides sehr hervorragend, vor allem für den Finanzsäckel des Finanzministeriums der Regierung. Wie kommt es an bei dir als Unternehmer, dass man sagt, okay, statt Einsparungen noch mehr Schulden, noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern, die die Wirtschaft und die Bürger zahlen müssen?
Also ich weiß nicht genau, wo wir da jetzt aktuell liegen bei den Abgaben und Steuern im internationalen Vergleich. Ich weiß
zweitmeisten nach Belgien.
Es ist relativ viel. Und das Problem vieler Leute und auch unserer Mitarbeiter oder anderer Mitarbeiter liegt ja einfach darin, dass du in Deutschland mit normaler Arbeit eigentlich fast nicht mehr leben kannst. Dass du zu viele Abgaben hast. Ist auch der Grund, warum schon die ersten vielleicht Leute, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, Deutschland schon wieder verlassen. Da sind Leute irgendwann mal gekommen, vor 10, 15 Jahren oder 20, die sagen, ich bin hierher gekommen, weil ich mir was aufbauen wollte. Selbst die gehen ja schon wieder. Und meiner Meinung nach haben wir kein Einnahmenproblem in der Republik, sondern Ausgabenproblem. Ja. In vielen Bereichen. Wenn wirklich das Ziel sein sollte, dass die Gesellschaft oder die Bürger sich gesünder ernähren, ja, dann fangen wir mal an, in den Schulen gesund zu kochen. Ja. Dann gucken wir mal, dass es nicht zur Decke durchtropft in der Turnhalle. Mich hat ein örtlicher auch Handwerker angerufen, der mir erzählt hat, seine Kinder sind irgendwie 12. Klasse Gymnasium. Die fragen ihn eigentlich, hey, wie soll das in Deutschland weitergehen? Wie kriegen die ja nicht mal die Turnhalle dicht? Ja. Und ja, es ist halt die alte Version. Wir erhöhen die Steuern und füllen die Lücken. Einfach mal irgendwo zu sparen.
Gibt es für dich eine rote Linie, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Wo du dann vielleicht auch sagen würdest, ich ziehe Konsequenzen?
Schwierig. Wir sind natürlich privat sehr verwurzelt. Das ist mein Deutschland oder die Schwäbische Alb ist unsere Heimat. Wir haben ein Unternehmen, das in der Region arbeitet, für die Region arbeitet.
Abwandern geht bei dir jetzt nicht.
Geht nicht. Ja. Ich gebe ehrlich zu, wir haben uns das auch schon mal überlegt, ob wir irgendwo anders hingehen wollen, wenn das oder was die rote Linie dann wäre.
Ja.
Aber ja, wir können es nicht und ich werde es auch nicht tun.
Du willst es auch nicht.
Ich will es auch nicht tun, weil ich eigentlich auch, oder weil ich auch dran glaube, egal wie schlimm das wird, dass irgendwann ja mal ein Boden da ist.
Ja. Also ich glaube auch, gerade durch Aussagen und Videos, wie du und deine Schwester sie jetzt getätigt haben, haben wir auch die Möglichkeit, was zu verändern. Weil, wie gesagt, es ist auf so einen fruchtbaren Boden gefallen und wir brauchen einfach noch viel mehr Multiplikatoren und mutige Menschen wie dich, die auch sagen, was Sache ist. Ja. Und wenn was falsch läuft, darf man es auch anmerken, ohne Angst haben, dass man da irgendwelche Repressalien erleiden muss. Eigentlich wäre es schön gewesen, wenn die Politik dich einladen würde und sagen würde, lasst uns Lösungen definieren. Weil, wie du es gesagt hast, wenn die Politik agieren würde wie ein Unternehmer, dann hätten wir nicht dieses Ausgabeproblem, wir hätten nicht immer neue Schulden und immer diese neuen Probleme, die kreiert werden, vor allem auch die Ablenkung. Ja. Da bräuchten wir tatsächlich ein bisschen mehr unternehmerischen Verstand. Das Problem ist halt, der Staat ist natürlich ein sehr schlechter Unternehmer und kann mit Geld nicht umgehen und es reicht halt nie. Wenn du so arbeiten würdest, wäre die Bäckerei Mahl schon längst pleite, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, mit Sicherheit. Es ist ja auch keine Lösung. Wir wissen auch aus dem eigenen Umfeld, dass viele Unternehmer oder auch viele andere junge Leute ins Ausland gehen oder gegangen sind oder es planen zu gehen. Aber ich stelle halt trotzdem noch fest, es gibt dann auch trotzdem noch genügend Leute, die gleich denken und die noch da sind und die halt sagen, nee, komm.
Wir schaffen das.
Das kriegen wir irgendwie hin.
Ja.
Entscheidend finde ich halt, dass die Politik endlich anfängt und mir ist schon klar, dass das nicht einfach ist. Auch wenn ein Kanzler jetzt sagt, ja, es ist nicht einfach. Und aber es muss doch möglich sein, dass die Politik als gewählte Volksvertreter am Ende das tun, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte. So, das ist das Ziel. Und natürlich gibt es da Interessenverbände, NGOs und Lobbyisten und alles Mögliche, was man da noch bedienen muss. Ja aber das, so wie wir es jetzt auch mehrfach erwähnt hatten, das funktioniert im Unternehmen nicht. Da gibt's, je schlimmer die Situation ist, muss halt irgendwie einer mal voran und sagen, okay, das ist die Idee. Übertragen auf die aktuelle Situation, wäre jeder Unternehmer schon lange hingegangen und hätte gesagt, Leute, die Geschichte mit dem Atomausstieg, die war falsch. Ja? Wir haben die Energiepolitik der letzten Jahre war falsch, es war strategisch falsch. Und wenn es jetzt 5, 6 oder 7 Jahre dauert, um irgendwelche Atomkraftwerke zu bauen oder Fracking-Gas zu fördern oder sonst was zu tun, dann würde wirklich viele, auch viele Unternehmen in meinem Umfeld würden sagen, okay, das ist lang, aber das kriegen wir hin. Wir kriegen es hin, weil dann hast du eine Perspektive. Und dann weißt du, ja, sind 5 Jahre oder 6, keine Ahnung, aber dann kommen wir da durch und da ist eine Perspektive und du weißt, was du machen musst. Aber das passiert ja nicht. Nee. Es fehlt ja einfach diese Perspektive.
Ja, die Perspektive fehlt. Ich meine, gerade jetzt auch die Energiepolitik, die uns ja wirklich auf die Füße fällt. Ne? Also wir haben keine wettbewerbsfähigen Energiepreise mehr. Deswegen wandern ja auch viele Unternehmen ab tatsächlich. Wie stark hat sich die bei euch bemerkbar gemacht? Weil man hört ja immer wieder Bäckereien, die schließen, weil sie sagen, Energiekosten einfach explodiert. Wie habt ihr das abpuffern können? Oder wie viel Prozent sozusagen müsst ihr jetzt mehr zahlen als vor der Energiewende?
Ja. Also ich habe es jetzt nicht aktuell auf dem Schirm, aber würde schon sagen, dass die Energiekosten auch bei uns annähernd verdoppelt haben.
Wow.
Wir hatten nur ein bisschen Glück, weil wir über langfristige Kontrakte im Gas und Öl oder auch Strombereich geschickt unterwegs waren. Hab's aber gerade auch vorher erzählt. Hatten aber auch eine Phase, wo wir am Spotmarkt unterwegs waren im Energie, also im Strombereich. Ja. Und ich erinnere mich noch gut, es war dann so im Sommer, Juli, August, September, da haben wir auch mal 3, 4 Monate einfach nur für die Energie gearbeitet. Und das ist dann schon echt krass, wenn du einfach bestenfalls noch eine schwarze Null stehen hast.
Krass, ja.
Und kannst auch nicht jedes Mal die höheren Kosten auf die Kunden umlegen, also sprich die Preise erhöhen. Das geht einfach nicht, weil wir auch im Wettbewerb mit anderen stehen. Aber ja, diese Phasen gab es ja immer. Und schwierige Phasen im Unternehmen sind auch normal. Hm. Die Frage ist immer, gibt es eine Perspektive, dass diese Phase auch mal endet? Und für diese Phasen sorgt jeder sorgsame Unternehmer ja auch vor. Hm. Jeder kaufmännisch vorsichtige Unternehmer sorgt für solche Phasen vor, weil er weiß, jetzt läuft's gut, irgendwann endet es vielleicht. Dann brauche ich eine Reserve. Aber es ist halt wichtig, dass schwierige Phasen auch mal enden und dass du eine Perspektive hast.
Und die fehlt halt momentan, ne?
Die fehlt.
Ja. Was würdest du denn wünschen? Welche Maßnahmen müsste denn die Politik kurzfristig treffen, dass ihr durchatmet, dass du auch sagst, okay, jetzt habe ich wieder Mut oder jetzt gibt es wenigstens mal eine Vision?
Also letztendlich geht es ja seit Jahren um Bürokratieabbau.
So. Wie schlimm ist die bei einer Bäckerei?
Ja, genauso schlimm wie in anderen Unternehmen auch.
Würdest du auch sagen, hat sie sich jetzt irgendwie verdoppelt in den letzten 5 oder 10 Jahren und wer ist das Schlimmste? Ist Berlin oder Brüssel schlimmer?
Also bei uns kommen natürlich die individuellen Verordnungen und Vorschriften an über Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaft oder so Kleinkram wie einmal im Jahr die Leitern überprüfen, ja, dass die auch so aussehen wie Leitern und funktionieren, so ein Quatsch eigentlich. Ich meine, wir haben ja ein ureigenes Interesse, dass unser Mitarbeiter nicht von der Leiter fällt, zum Beispiel. Und das sind so viele Dinge, wo du halt sagst oder feststellst, dass jeder sorgfältige Unternehmer ja irgendwie ein Eigeninteresse hat.
Klar.
Dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sich keiner verletzt,
dass der Betrieb nicht ausfällt,
dass der Betrieb läuft. Und das ist in vielen Bereichen halt so eine Art Bevormundung über Vorschriften, die es kompliziert macht. Und man redet seit Jahren von Bürokratieabbau, aber es läuft halt einfach genau in die andere Richtung, zum Beispiel. Ich finde noch viel wichtiger, dass einfach mal der normale Arbeitnehmer, der den ganzen Tag arbeiten geht, oder auch vielleicht eine Hausfrau, die Steuerklasse 5 hat, halbtags arbeitet, am Ende was davon hat. Und das ist ja das Problem, dass Arbeit, Mehrarbeit, Überstunden ja eher noch bestraft werden.
Ja.
Weil die Leute sind fleißig und die möchten auch arbeiten. Und keiner sitzt gerne 24/7 zu Hause im Garten und zählt die Gänseblümchen. Also die Leute, die wir kennen, die möchten arbeiten, die möchten was für sich tun, die möchten mal einen Urlaub haben, die möchten mal schön essen gehen, die möchten den Kindern irgendwie was Schönes kaufen können. Und das wird halt immer mehr, es wird immer schwieriger, weil wir ja irgendwie bei einer Abgabenlast von über 50% sind. Eine Steuerklasse 5 Verkäuferin bei uns zum Beispiel, ja, wenn du da, selbst wenn du da eine Lohnerhöhung machst, kann es vielleicht noch über die kalte Progression sein, dass die auf die ohnehin schon hohen Abgaben am Ende vielleicht noch mehr zahlt und am Ende durch die Lohnerhöhung noch netto noch weniger übrig hat.
Überleg dir das mal, wie behämmert.
Zum Beispiel.
Ja.
Und das ist alles so, und das sind alles so Dinge, wo du sagst, boah, eigentlich
kann nicht sein.
Kann nicht sein.
Also ich finde, ich hatte jetzt lustigerweise auch ein Gespräch mit jemandem, die gesagt hat, also Bürgergeld ist für sie attraktiver, als wegen 200 Euro mehr morgens um 6 aufzustehen. Und da platzt mir die Hutschnur, weil da wird man, also sie wäre ja eigentlich auch ökonomisch gesehen, wäre sie tatsächlich dumm, das zu machen. Ja. Weil wenn das Amt alles zahlt, also wir, warum? Ich sage ganz klar, also Einkommensteuer finde ich sowieso pervers, weil damit wird Leistung bestraft. Gerne habe ich eine höhere Konsumsteuer, aber Einkommensteuer zu besteuern, also Leistung zu besteuern, ist kontraproduktiv. Ja. Weil wenn du jetzt Leuten hier eine Gehalterhöhung gibst und dann sagen die selber von sich aus, das lohnt sich gar nicht, ich will gar nicht, ich brauche gar nicht mehr arbeiten, weil dann zahle ich ja 10.000 Euro mehr und habe im Endeffekt nichts davon. Dass es die Politik nicht checkt, das verstehe ich halt nicht. Aber was sind noch Punkte, wo du sagen würdest, das wären Sofortmaßnahmen, also Bürokratieabbau, hören wir seit Jahren, passiert nichts. Ganz im Gegenteil, wird immer mehr von Brüssel, von der EU, aber auch von Berlin. Ich hatte lustigerweise von einem Bäcker gehört, die bieten Bioware an, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, und die müssen jetzt irgendwie das trennen und es ist ein Mehraufwand von, was ich, zigtausenden Euro, dass es nicht in Berührung kommen darf mit konventioneller Ware. Ja. Also solche behämmerten Sachen, wo ich denke, Leute, rafft euch mal.
Ja, das haben wir auch, Bioland, wobei das jetzt noch, sage ich mal, eine relativ einfache Übung ist, das sowas zu machen, aber
aber allein zu, auf was zu kommen, finde ich halt so hanebüchen.
Ja, ich finde letztendlich die Hauptknackpunkte sind Bürokratieabbau, und zwar wirklich Abbau und nicht Aufbau, dann einfach mal eine Steuergesetzgebung in Deutschland zu implementieren, was sicher nicht einfach ist, aber ich glaube, da gab es ja mal so ein Konzept von Paul Kirchhoff,
zum Beispiel,
entwickeltes Konzept, einfach ein einfaches Steuerkonzept. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde unter der Berufsgruppe der Steuerberater im Moment, aber ein einfaches Konzept, leicht nachvollziehbar, für die Finanzbehörden leicht zu machen. Das Thema mit Digitalisierung, wir quatschen in Deutschland seit Jahren drüber. Jedes Unternehmen, auch wieder als Beispiel aus der Unternehmerschaft, würde, und machen wir ja auch, Best-Practice-Lösungen zu suchen. Ja. Wenn wir ein Thema haben, wenn wir ein Problem haben, dann überlegst du dir, hey, welcher Kollege macht das ganz gut?
Ja.
Wir rufen den an, hey, können wir vorbeikommen, wir schauen uns das an, machen es im besten Fall nach.
Ja.
Das ich glaube in Estland, sind da relativ weit, zum Beispiel. Ja. Warum schauen wir uns das nicht an, wie das da läuft und kopieren es einfach. Ja. Da muss man das Rad neu erfinden. Ja. Und ich glaube, da ist halt auch so ein Punkt, dass sich die Politik oder der Verwaltungsapparat da auch selber verwaltet.
Ja.
Weil die natürlich in ihrem Sessel sitzen und auch nicht unbedingt drauf scharf sind, weniger Arbeit zu haben, beziehungsweise, dass die Stelle gestrichen wird.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter der Staat in den letzten 2-3 Jahren eingestellt
500.000.
hat. 500.000. Ja, also einige zum Beispiel.
12, halte ich mal fest, ich habe nämlich gerade einen Artikel geschrieben, genau zu dem Thema, wie viel wir durch KI in der Bürokratie einsparen könnten. Also wir haben nicht nur 500.000 neue Beamtenjobs geschaffen, nein, es sind 12% der Bevölkerung, 5,4 Millionen Arbeitnehmer, die für den Staat arbeiten.
Ja.
Und das ist kein gesundes Verhältnis mehr. Australien, Estland, Norwegen haben es vorgemacht, die haben die KI implementiert und konnten 20-30% der Stellen streichen. Hm. Ich wäre auch dafür zu sagen, bevor ein neuer Beamtenjob entsteht, der ja viel mehr kostet uns langfristig, weil die ja Pensionen bekommen, die doppelt so hoch sind wie jede Rente, sollte man 2 Beamte davor auf jeden Fall gehen lassen, beziehungsweise nicht einstellen.
Ja.
Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Lösungen und meine Errechnung hat ergeben, wir könnten locker 250 Milliarden Euro jährlich sparen, wenn wir die NGOs streichen, wenn wir Ministerien zusammenbringen, wenn wir die Beamten überprüfen, wenn die auch das Rentenniveau von uns haben, ja, also 48%, die haben momentan ein Rentenniveau von 71%.
Ja.
Wie soll das bezahlt werden?
Aber ich hätte noch was für die Faktenchecker, vielleicht weißt du das auch. Ja. Mir hat ein guter Freund erzählt, dass jede Beamtenstelle in das BIP mit reinläuft. Weißt du das?
Also habe ich auch schon gehört, ich habe es nicht überprüft, aber das würde mich interessieren. Also wenn Faktenchecker draußen sind, ARD, ZDF mal unten reinposten, werden wir aber auch mal überprüfen.
Wenn man ja annimmt,
Jan parallel mal die KI fragen.
Weil man ja annimmt, dass jeder Beamte irgendwie irgendwas Sinnvolles macht, produktiv ist und deshalb zählt dann eine geschaffene Beamtenstelle in das Bruttoinlandsprodukt.
Ja,
was ich auch noch, war mir auch neu, ich habe es auch noch nicht geschafft zu gucken, aber...
Das wäre natürlich auch wieder eine Illusion, weil das ist ja linke Tasche, rechte Tasche eigentlich, weil tatsächlich die produzieren ja nichts. Es ist ja wirklich die Verwaltung sozusagen momentan den Niedergang verwalten. Wenn du ein Ergebnis hast, Jan, schreist gerne rein, würde ich auch gerne wissen, aber ich habe das auch schon gehört, tatsächlich. Und es wäre schon dreist, aber ich kann mir es gut vorstellen, ja.
Also du hattest mich ja nur gefragt, was noch wichtig wäre.
Genau.
Also wichtig wäre einfach diese Energiekostenthematik.
Ja.
Also ich will jetzt wirklich nicht zum 100.000. Mal drauf rumhacken, welche Wahlversprechen die CDU oder unser Herr Merz gemacht hat. Da war ja viel dabei. Wir reformieren uns, wir sorgen dafür, dass Arbeit sich wieder lohnt, wir machen den Atomausstieg rückgängig, wir gucken, dass die Leute wieder mehr in der Tasche haben und so weiter. Migrationsthema lassen wir jetzt einfach mal aus. Gab es viele Dinge, da ist wenig umgesetzt, Verbrennerverbot rückgängig, war da noch, also es gab ja da eine ganze Liste.
Ja.
Energie ist halt einfach das Thema. Also wir in Deutschland brauchen einfach günstige Energie, die haben wir nicht mehr, da brauchen wir uns auch nicht im Detail drauf eingehen, ja, warum so ist. Und ja, jedem ist klar, dass ein AKW, das abgeschaltet ist, vielleicht nicht mehr so schnell anspringt.
Ja.
Aber dann brauchen wir einfach eine Perspektive, eine Idee. Und das ist das, was den Unternehmern fehlt, aktuell fehlt, wo Entlastung fehlt, Stichwort Stromsteuersenkung.
Mhm. Ja.
Und auch die Perspektive, wie das, was ist in 3, 4, 5, 6 Jahren, ich meine, nur darauf zu hoffen, dass die Straße von Hormus irgendwann wieder öffnet. Ich weiß nicht, es wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Und was wir brauchen, ist einfach günstige Energie. Wir haben eigentlich gute Leute, wir haben Know-how, wir haben viel von dem, was wir brauchen. Und wir waren immer schon fleißig, glaube ich, in Deutschland. Ja. Und ich schäme mich teilweise einfach vor meinen Großeltern und Urgroßeltern für das, was wir mit uns machen lassen. Weil die, und es gibt viele Unternehmen, die in der zweiten, dritten, vierten, ja, sechsten Generation arbeiten, mit Blut und Schweiß ein Unternehmen aufgebaut haben. Und ja, das ist einfach schade drum, wie wir uns, ja, wie man mit uns umspringt, was man mit uns tut, ohne diese Kapitalismuskeule jetzt zu schwingen. Aber ich glaube, wir haben gelernt in der Familie und während dem Studium, auf der Meisterschule in meinem Fall, dass du jeden Euro, den du ausgibst, erstmal verdienen musst.
Ja.
Dass du bloß einmal, dass du nur einmal ausgeben kannst. Und ja, das ist so irgendwie ein bisschen, weiß nicht, wie die Dinge kannst du dann bezahlen, wenn das Geld da ist.
Ja.
Und sonst kannst du halt nicht verteilen.
Absolut richtig, Martin. Was glaubst du denn, wie konnte es so weit kommen, dass wir jetzt in dieser Situation sind? Kannst du da irgendwie einen Reim drauf machen?
Also ich glaube, diese Leistungsthematik, vielleicht hat es auch was mit der Generation zu tun. Unsere Eltern oder die Großeltern waren die Nachkriegsgeneration, die hat wirklich bei Null angefangen, viel aufgebaut. Die Eltern haben es in meisten Fällen ausgebaut, ja, vielleicht vergrößert, skaliert. Dann war ja, ein Wirtschaftsboom da, das lief gut, 80er Jahre, 70er, 80er, 90er Jahre.
Wiedervereinigung war auch nochmal ein
Booster. Wiedervereinigung war sicher ein Punkt. Dann hat natürlich Deutschland von dem EU-Binnenmarkt und der Euro-Einführung profitiert. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, hat der Euro aber auch die Kaufkraft halbiert.
Ja,
also
mehr als
halbiert.
Ja.
Natürlich hat die deutsche Volkswirtschaft profitiert von dem EU-Binnenmarkt.
Aber nicht die Menschen.
Nicht die Menschen.
Unternehmen haben profitiert vom
nicht
billigen
die
Euro, aber nicht
ja,
die Menschen. Ja.
Genau.
Und der Staat natürlich.
Und parallel führen wir einfach Diskussionen, die ich schwierig finde. Also wir haben gelernt, wenn du fleißig bist, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Wenn du eine Idee, eine Vision ja, hast, dann glaub dran, dann mach das und versuch dein Bestes zu geben, auch wenn es mal nicht klappt. Aber dann versuch dein Bestes zu geben und du hast dein Bestes gegeben. Mhm. So, mit ein bisschen Glück funktioniert es, du kommst dann weiter. Wir führen Diskussionen, ich weiß nicht, Bundesjugendspiele abzuschaffen, weil irgendjemand vielleicht schneller rennt, ja. Also bei mir in der Klasse gab es einen, der war einfach der Schnellste auf den 400 Metern. Der andere ist am weitesten gesprungen, der nächste am höchsten. Und
der andere ist gut im Fußball oder im Handball, ja.
Und der hat sich dann über seinen Preis und seine Urkunde gefreut. Und der andere hat halt die Teilnahme beschädigt bekommen. So, dann hattest du zwei Möglichkeiten. Entweder ich trainiere und gucke, dass ich schneller werde, oder ich finde mich damit ab,
ja,
und gucke, was ich kann.
Ja.
Ja. Und das war halt eigentlich der Deal, den wir als Kinder, Jugendliche gelernt haben.
Und der auch in uns drin ist. Aha, du willst dich als Kind ja messen.
Ja, ja. Letztendlich hast du heute so das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass wir so einen Verallgemeinerungswahn haben. Ja, wir müssen alle gleich machen.
Sozialismus.
Und der Schnelle, der Gute, der darf nicht so, weil Inklusion, die anderen sich diskriminiert fühlen. Mhm. Und die müssen wir dann alle mitnehmen und ja, pimpern
der
und
Mehmet
so.
Mehmet muss auch eine Urkunde bekommen.
Ja, das ist dieses Pimpern.
Entschuldigung.
Es gibt einfach immer Leute, die irgendwas besonders ja, gut können. Und andere können, vielleicht einer, der ein bisschen beleibter ist, dass der keine 400 Meter schnell läuft, ist
erwartet klar, keiner.
Aber der kann vielleicht was anderes ja, gut.
Der malt vielleicht schön.
Ja, da muss ich finden, was der ja, kann und dann wird es gefördert.
Jeder Talente.
Das ist der Punkt. Aber ich kann nicht sagen, okay, jetzt, nur weil der eine schneller läuft und der andere nicht, mhm, soll der erste mal ein bisschen langsam machen. Das ist ja im Sport auch so. Dann könnten wir aufhören, Fußball zu spielen, Handball, Individualsportarten zu machen, könnten Olympiade auslassen, weil letztendlich geht es da ja auch darum, wer springt am höchsten, exakt, am schnellsten. wer schießt die meisten Tore oder nicht.
Wir haben aktuell die meisten Einzelabiture, die es jemals gab. Vor allem während Corona wurde das Niveau dermaßen sozusagen herabgesetzt, um alle mitzunehmen, dass wir jetzt auf einmal eine Schwemme an Einzelabis haben. Und die gehen natürlich an die Universität und merken dann, sie können doch nicht so viel. Weil dieser Leistungsgedanke einfach in den letzten Jahren immer mehr unter die Räder gekommen ist, wegen irgendwelchen Ideologien und ja, hier Inklusion, alles gleich machen, jeder ist gut und wir müssen jeden berücksichtigen. Ja. Das Problem ist nur, wenn du dich am schwächsten Glied in der Kette orientierst, wird alles andere nach unten gezogen.
Klar.
Und das sehen wir halt auch. Also ich habe hier teilweise, ich weiß nicht, was bei euch ist, ich habe hier Bewerbungen teilweise, wo ich denke, Leute, krass. Also so ein Anspruch, aber die Leistung ist eher hier unten.
Ja, ich habe auch, wir schauen uns die Bewerbung natürlich auch an mit, welche Ausbildung hat jemand gemacht, ob er da irgendwie akademisch was gemacht hat oder nicht. Ich finde es immer interessant. Am Ende kommt es ja aber darauf an, was liefert er in der Realität, im Alltag ab.
Ja.
Und da stolpern wir aber oft über zwischenmenschliche Themen einfach. So diese Dinge, die man bei uns braucht oder in Unternehmen braucht, kann man ja auch oft anlernen. Also ja. Mir fällt da wenig ein, was man nicht lernen kann. Ich glaube, auch als Quereinsteiger kannst du so ziemlich alles machen. Ja, vielleicht nicht gerade eine Leiterplatte montieren, aber viel, was man machen und anlernen kann. Und da stolpern wir dann eher über persönliche Dinge und Befindlichkeiten.
Ja, das ist gerade sowieso ganz krass. Jetzt bist du ja tagtäglich im Unternehmen. Du weißt, was die Risiken oder auch die, was die Nöte sind oder die Sorgen der Mitarbeiter. Wie könnte man das Leben der Mitarbeiter denn wirklich durch die Politik verbessern? Was sagen denn die Mitarbeiter, egal ob sie Kassiererin ist oder die Bäckermeisterin oder der Lieferant?
Also letztendlich geht's in ganz vielen Fällen einfach darum, dass sich Arbeit lohnen muss. Und wenn jemand zur Arbeit geht, eine Verkäuferin bei uns zum Beispiel, die fängt ja auch mal um 4 Uhr morgens an und arbeitet dann bis, weiß nicht, 12, 13 Uhr zum Beispiel, oder in einer Bäckerei, die fangen abends an, arbeiten die Nacht über und die sind fleißig, die wollen arbeiten und wollen einfach nur, dass von der geleisteten Arbeit ein Betrag übrig bleibt, mit dem man ein normales Leben führen kann, den du eine Familie gründen kannst, deinen Kindern was kaufen kannst, Urlaub gehen kannst, mal essen gehen kannst, auch schöne Klamotten kaufen kannst und alles als normale, im normalen Leben teilnehmen kannst, Lebensqualität hast. Und wenn du halt, ich weiß nicht, 26 Arbeitstage hast, und 8, 9, 10 Stunden am Tag unterwegs bist, vielleicht noch pendelst und noch länger unterwegs bist und am Ende ist es am 20. des Monats so, dass du sagst, boah, ich, keine Ahnung, wir sind ja noch 10 Tage, ich weiß nicht, wie es gehen soll, dann stimmt ja was nicht. Und es liegt ja nicht dran, dass die Unternehmen zu wenig bezahlen, also die meisten bezahlen ja Tarif plus X, weil du ja sonst gar keine Mitarbeiter mehr findest.
Ja.
Im Übrigen ist es ja eh so, dass ein Unternehmen immer schaut, also jedes Unternehmen muss bezahlen, was der Markt vorgibt.
Genau.
Ja. Also der Arbeit oder der Faktor Arbeit sucht sich ja genauso den Weg wie alle anderen Produktionsfaktoren. Da, wo bezahlt wird, gehen die Leute hin. Da, wo Geld verdient wird, gehen die Leute hin. So. Einfacher Marktmechanismus letztendlich. Auch im Arbeitsmarkt.
Wie ist denn durch KI, Robotik und so weiter, kann das bei euch auch in der Backerstube oder generell auch in der Bäckerei Mahl irgendwie Arbeitsplätze obsolet machen oder?
Ja, definitiv. Also, natürlich im Bereich Produktion da werden unproduktive Prozesse, also die jetzt schon unproduktiv sind, durch Robotik ersetzt. Also wenn es jetzt um darum geht, ein Brot rund zu wirken, da werden wir immer in der Handarbeit bleiben.
Ja.
Aber wenn es darum geht, einen Stapel Kisten von A nach B zu schieben, ob das ein Förderband macht oder ein Roboter oder ein Mensch, wenn es dann vielleicht sogar noch irgendwie anstrengend und schwer ist und irgendwie auf den Rücken geht,
der Roboter.
Dann ist der Roboter da sicherlich besser und da freut sich auch der Mitarbeiter, wenn er ergonomischer arbeiten kann, weil es das ja angenehmer macht. Aber gerade im Bereich Verwaltung, Administration gibt es schon durchaus einige Möglichkeiten, wo KI im Einsatz ist oder auch kommen wird.
Ja, da bist du auch hinten dran, also das ist auch passiert im Unternehmen?
Ja, wir sind, glaube ich, da am Anfang in verschiedenen Bereichen und üben auch noch. Aber wir merken schon, wie der Bereich KI da massiv reindrückt.
Das ist schon krass, das sehe ich auch so. Ja, das ist wichtig. Hat es euch jetzt, also die Resonanz jetzt hier von Presse, aber auch dann von den Kunden und von Mitarbeitern und auch von bekannten anderen Unternehmen, hat es dich dann oder euch, auch die Yvonne, bestätigt, vielleicht auch sich mal öfters zu äußern zu gesellschaftlichen, politischen Themen? Oder sagt ihr, das war einmalig und nie wieder?
Ja, wir sind, glaube ich, noch am Überlegen. Also ich nehme wahr, dass im privaten Bereich einfach unglaublich viele Leute mich auch ansprechen und sagen, hey, super, dass ihr es gemacht habt und toll und irgendwie.
Deswegen habe ich auch einladen wollen. So, ich habe dich ja gefragt, hey, traust du es dir zu? Und ich muss auch sagen, du warst mega nervös davor und ich finde, ihr macht's großartig. Schreibt's auch mal unten rein. Also man merkt gar nichts an. Ich bin nervöser als du, glaube ich, in der Zwischenzeit. Aber du machst es so souverän und so gut. Chapeau.
Ja, also die Freunde, Bekannte sprechen nicht an, sagen, ah, wir müssten das tun und wir müssten das tun. Wir müssten einfach mal aufhören, die Steuern zu bezahlen und bei der Umsatzsteueranmeldung müssten wir einfach mal sagen, was? Wir zahlen hier jetzt nichts. Waren wir am Samstag auf einer Veranstaltung. Grüße gehen raus. Und da sind auch wirklich große Unternehmen dabei, die da sagen, hey, das müssten wir mal machen. Ja, okay, müssten wir mal machen. Ist ja klar, aber man macht's halt nicht.
Keine Zeit, die arbeiten ja.
Genau. Und es ist schwierig. Also ich habe auch schon noch die Sorge, dass vielleicht diese Sache mal für uns irgendwie drehen könnte. Wenn du dann, wenn es dann zu publik wird und du zu viel Aufmerksamkeit kriegst, hat man es ja auch schon oft erlebt, dass dann irgendwie die Sache gedreht hat und ins Negative gedreht hat.
Aber bis jetzt war die Presse auch eher wohlwollend.
Bisher war es positiv, was ich nicht möchte, ist, dass unser Unternehmen drunter leidet.
Auf jeden Fall.
Das war natürlich nicht der Plan oder auch ich jetzt irgendwie in eine Ecke gedrückt werde, wo ich nicht hin möchte und auch nicht hingehöre. Und leider ist es halt in den letzten Monaten, Jahren in Deutschland schon so gewesen, je lauter die Stimmen wurden, je kritischer die Stimmen sind. Du kämpfst da ja auch regelmäßig mit an oder dagegen an, da umso eher wirst du dann in eine Ecke gedrängt. Ja. Weiß nicht, ob der Aluhut hier irgendwie liegt oder diese Nazi-Keule geschwungen wird dann am Ende und das braucht ja keiner.
Ja. Aber ich glaube auch, der Zenit ist vorbei, weil ich glaube, Diskurs ist wichtiger denn je und die Leute erkennen schon, wer ist ehrlich, wahrhaftig, authentisch und wo wird irgendwie Framing betrieben und es funktioniert nicht mehr. Es hat doch vor 3-4 Jahren vielleicht funktioniert, aber in der Zwischenzeit die kritischen Stimmen werden lauter, weil natürlich auch viele demaskiert werden, der Narrative, der Lügen und so weiter, egal was es in den letzten Jahren war, Corona etc. pp. Du kennst es, du bist ja auch, wie gesagt, immer wieder damit konfrontiert worden und so weiter. Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen natürlich, wenn sich mehr Multiplikatoren wie dich finden und wenn ihr auch den Mut habt, weiterhin bei wichtigen Themen euch genauso konstruktiv zu äußern wie bisher. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wer mal in der Region unterwegs ist und sieht die Bäckerei mal, auf jeden Fall mal reingehen und was mitnehmen und vielleicht auch mal einfach Danke sagen, dass sie den Mut hatten und vielleicht auch mal ein Brötchen kaufen oder eine Brezel. Was würdest du denn empfehlen? Was ist eure Spezialität?
Brezel auf jeden Fall.
Die Brezel ist geil, muss ich schon sagen. Chapeau.
Behauptet ja jeder Bäcker von sich.
Aber eure ist auch wirklich gut.
Unsere ist auch wirklich gut. Ja. Wir freuen uns aber auch über jeden Marktbegleiter oder jedes Unternehmen, das uns begleitet und das auch diese Phase mit uns durchsteht. Ja? Also wir kämpfen natürlich mit Ellenbogen und harten Bandagen, alle.
Ja, aber man ist auch kollektiv.
Für den Kunden.
Ja,
Aber letztendlich wollen wir, dass auch bei uns gesunder Wettbewerb da ist und der Kunde profitiert ja. Ne? Ja. Nur durch Wettbewerb, durch ein Angebot.
Ja. Gab es denn auch jetzt von Mitbewerbern dann auch einen Zuspruch, wo du überrascht warst, nach dem Motto, also eigentlich auf dem Markt Konkurrenz, auf einmal kommt da eine E-Mail und Anruf, sagt, hey, Herr Mahl oder Martin,
tatsächlich, super.
Ja, geil. Einer, das freut einen drauf, oder?
Klar. Ja, klar.
Und was, ab welchem Punkt würdest du auch sagen, okay, ich werde jetzt doch aktiv, ich gehe jetzt vielleicht auch mal auf die Straße oder so, weil es mir einfach reicht. Gibt es da irgendwie doch eine rote Linie, wo du sagst, der Kollege, der Unternehmer, der da am Samstag war, jetzt komme ich, rufe ihn an und sage, ja, jetzt machen wir was.
Also wenn so ein bisschen das Gesetz oder der Effekt der Masse entsteht, ja, und wenn du dich dann irgendwo in der Masse verstecken könntest, wenn du merkst, okay, die Bewegung wird ein bisschen größer und du nicht alleine im Sturm stehst, ja, und dir die Ohren nach hinten klappt, dann wären wir da sofort dabei. Ja. Aber wir sind natürlich auch vorsichtig, weil
es hängt viel dran.
Es hängt viel dran. Wir möchten nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Wir möchten nicht, dass wir das Unternehmen gefährden, weil das ja einfach total doof wäre.
Da hängen viele dran.
Und ich unseren Mitarbeitern und dem Unternehmen damit ja auch keinen Gefallen tun würde. Ja. Aber wenn endlich mal mehr das sagen würden, was sie auch denken und ja hinter vorgehaltener Hand auch sagen, dann glaube ich, dann könnte halt viel passieren. Und ich habe auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es passiert. Also ich rufe jetzt nicht zum allgemeinen Ungehorsam auf, aber mehr Leute müssten einfach offen kommunizieren, ich möchte das nicht. Ich möchte von der Politik, dass sie meine Interessen vertritt, die Arbeitnehmer genauso wie die Arbeitgeber.
Ja.
Und ab dem Moment, wo ihr das tut, können wir gerne diskutieren. Wenn es andere Meinungen gibt, die in der Politik normal sind, dann gibt es einen Diskurs, das ausdiskutiert und dann sucht man die beste Lösung. So wie es in der Familie, im Unternehmen, unter Freunden läuft, dass man diskutiert, eine gute Lösung sucht und einfach sagt, okay, die war es jetzt oder die andere war besser, wir versuchen die jetzt.
Ja. Gab es denn jetzt auch dann Kollegen oder auch dann andere Unternehmer, die sich haben von euch jetzt praktisch animieren lassen, zu sagen, okay, ich habe jetzt auch den Mut, ich sage jetzt auch, was ich eigentlich denke, ich gehe raus?
Also ich weiß, dass ein paar so ein bisschen rumschrauben schon, wir machen was und ich habe jetzt gestern oder vorgestern gesehen, dass ein Landrat bei uns in der Gegend, also kann mir sagen, ich glaube Tübinger Landrat, hat was gepostet und auch Bezug genommen auf das Video. Fand ich auch spannend, weil er eigentlich auch Vertreter, ich sag mal, des Staates ist, aus der Administration sich da raustraut und sagt, nee, diese 1.000-Euro-Geschichte, die ist ein bisschen schwierig, können wir auch nicht machen, geht bei uns auch nicht, wir haben so und so viel Lohnsumme und Mitarbeiter. Aber ich finde es gut, dass er es macht. Diese 1.000 Euro, das war mir vielleicht noch wichtig zu sagen, war ja aber nicht der Hauptanlass für das Video. Mhm. Es war einfach so ein Symptom, wo wir gesagt haben, Moment, das ist falsch, das geht nicht. Und die Art und Weise, wie es transportiert wird, geht nicht.
Wir entlasten die Arbeitnehmer mit 1.000 Euro und dabei haben sie es nur outgesourced und wir müssen, also die Arbeitgeber müssen es zahlen.
Ja. Wir wollten ja einfach nur sagen, Leute, wir haben so viele Probleme, wann fangen wir endlich mal an, das Problem beim Namen zu nennen? Wann fangen wir mal an, wirklich Perspektive aufzuzeigen? Wann kommen wirklich Reformen, die jeder möchte und jeder braucht? Und jetzt kommt er wieder mit so einem doofen Vorschlag, den man koordinieren muss, den man erklären muss, wo man sagen muss, okay, können wir nicht, können wir zum Teil.
Weiteres Konfliktpotenzial mit dem Arbeitnehmer. Ja.
Dass wir die 1.000 Euro nicht bezahlen müssen, das hat jeder Unternehmer verstanden, dass du sie nicht voll bezahlen musst und alles zwischen 0 und 999 Mal hat auch jeder verstanden. Und das geht's aber nicht. Es geht um die Art und Weise, dass die Politik endlich mal Dinge anstoßen muss, die versprochen waren, die Sinn machen, die jeder Unternehmer machen würde. Und weil das nicht passiert und dann irgendwelche, ich sag mal, wirklich Dinge um die Ecke kommen, wo man weiß, es funktioniert einfach nicht. Oder aus der Erfahrung auch, aus der Vergangenheit gelernt hat, dass es nicht funktioniert. Wie diesen jetzt Tankrabatt-Geschichte. Weiß man auch, dass es eigentlich keinen Effekt hatte. Also man weiß irgendwie aus der Ölkrise da, wo es diese autofreien Sonntage gab, ja auch, es hatte eigentlich keinen Effekt.
Null.
Es war einfach nur, und das glaub, hat ja auch Kanzler Schmidt damals zugegeben, es ging eigentlich nur darum, die Leute darauf hinzuweisen, hey Leute, wir haben hier ein Problem. Ihr dürft jetzt am Sonntag nicht fahren.
Aber es hat nichts gebracht.
Nein.
Nee, also ich meine, normalerweise ist ein hoher Preis immer ein Signal für Knappheit und dieser Eingriff ist natürlich völlig kontraproduktiv, finde ich natürlich. Und wir wissen ja, 2 Monate werden jetzt praktisch die Preise ein bisschen gedrückt um 17 Cent, aber dafür die Tabaksteuer wird für immer erhöht.
Ja.
Also es ist Hanebüchen. Also ich sehe tatsächlich nur Versagen und Inkompetenz und keine Lösungen. Ich hoffe, dass natürlich was passiert und auch, dass euer Video was bringt und dass vielleicht auch viele Nachahmer kommen. Also ich kann nur animieren, jeden Unternehmer da draußen, jeden Arbeitnehmer, macht euren Mund auf, seid mutig genug, habt keine Angst vor Repressalien, weil wir sehen ja, was für Auswirkungen das haben kann, wenn man wirklich mal rausgeht und dann auch sagt, was ist. Und es ist die Meinung der Mehrheit. Es ist die Meinung der Mehrheit. Die meisten denken so, die meisten wollen eigentlich mehr von ihrem Einkommen haben und wollen endlich eine Veränderung. Und wir werden nur eine Veränderung implementieren oder erzeugen können, wenn wir den Druck im Kessel erhöhen.
Klar.
Tatsächlich. Also ich fand die Idee von den Kollegen, wo du gesagt hast, auch ganz charmant zu sagen, mal einfach so ein Steuerboykott. Ne? Ich glaube, da wäre ziemlich schnell Rambazamba.
Ja, ich nenne da jetzt keine Namen, aber.
Nee, aber interessant.
Es war eine interessante Idee, einfach mal zu sagen, wir lassen die Umsatzsteueranmeldung jetzt mal liegen.
Ja.
Und zwar nicht nur 1, 2, 3 Unternehmen.
Sondern Tausende.
Ein paar.
Das wäre was.
Dann schauen wir mal, wie lange die Party hier noch geht.
Die ist dann schnell vorbei.
Und ich habe auch schon Wünsche geäußert, wenn ich dabei bin, mit wem ich mir die Gefängniszelle teilen möchte. Aber es wäre dann mal eine Idee.
Ja, ja, klar.
Und das ist halt letztendlich so. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung den Apparat hier noch am Laufen halten. Ich weiß, es sind unter 20, ich glaube 15, die Party finanzieren.
Ja.
Und da sind einfach brutal viele dabei, auch die Leute, die ich kenne, auch Unternehmer, die sagen, hey, ich gehe zur Bank, ich nehme Schulden auf, ich mache was, ich investiere irgendwo. Dann habe ich Probleme, bis ich es machen kann, weil ich einen Genehmigungsprozess habe, weil alles sehr schwierig ist und irgendwelche Bauordnungen oder sonst irgendwas, Bürokratie. Am Ende mache ich das und verdiene dann im besten Fall das Geld um den Kapitaldienst zu leisten, ja, damit ich was habe, damit mein Unternehmen einen Gewinn hat, wo ich wieder reinvestieren, den ich wieder reinvestieren kann. Und dann möchte ich wenigstens, dass mein Geld, das ich abgebe, in Form von Steuern oder Abgaben, so verwendet wird, dass irgendwas zurückkommt. Mhm. Ein Kindergarten, eine Schule, eine Turnhalle, wo es nicht reinregnet, irgendwas, Infrastruktur.
Ja.
Und da sind viele bereit, dass sie das machen.
Ja.
Und man möchte einfach eine Gegenleistung haben.
Mhm. Ja. Ja, beim Unternehmen gehört ja Risiko und Haftung immer zusammen, bei der Politik leider nicht. Vielleicht müssen wir da auch mal ansetzen, dass die Haftung der Politiker oder auch der Entscheidungsträger dann immer ja, reinkommt in die Gesamtrechnung. Ich glaube einfach, wir brauchen mehr mutige Stimmen wie Yvonne und dich. Ich kann dir nur danken auf jeden Fall. Ich fand es großartig, dich dann auf Social Media zu sehen und dann auch zu sehen, dass es so abgeht, dass du jetzt ein Influencer bist de facto. Mhm. Und ich bin mir sicher, es werden noch weitere Presseorgane auf euch zukommen. Und ich kann natürlich auch nur zu jedem Zuschauer sagen, seid mutig, lasst euch das Maul nicht verbieten, seid Multiplikatoren, sagt weiterhin, was ihr denkt. Und ich glaube, mit mehr Menschen wie dir, Martin, aber auch mit deiner Schwester Yvonne, Grüße gehen raus natürlich auch an Yvonne, können wir das schaffen. Weil ich bin bei dir, wenn ich morgens die Kinder in die Schule fahre oder zur Arbeit fahre, ich sehe, die Straßen sind voll, Leute stehen auf, bringen die Kinder zur Schule, gehen arbeiten, sind fleißig, am Wochenende machen sie einen Garten und so weiter. Der Mensch will was erreichen. Der will nicht, wie du es schön gesagt hast, den ganzen Tag nur zu Hause abflacken und RTL 2 angucken. Der Mensch ist produktiv, konstruktiv und wir haben schon so oft eigentlich Krisen überstanden. Überlegt mal euch mal nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, deine Großeltern, meine Großeltern haben mit nichts angefangen und haben Unternehmen aufgebaut und haben Wohlstand geschaffen. Also noch nie ging es den Menschen so gut, wie uns es aktuell geht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir auch diese Misere schaffen werden mit Menschen wie dir, mit Chefs wie dir natürlich. Also kann man nur sagen, an alle Malangestellten Chapeau. Und wir müssen Verantwortung übernehmen. Das macht jeder Unternehmer jeden Tag und auch jeder Familienvater und jede Mutter. Und die Verantwortung würde ich mir jetzt auch wünschen, wenn wir die in der Politik sehen.
Ja.
Dahingehend, Martin, danke für eure Worte. Bleibt auf jeden Fall tapfer, bleibt laut bitte und mutig. Und ich hoffe, dass viele Nachahmer kommen. Und wenn ihr mal in der Region Sigmaringen seid, also ich sage immer, es lohnt sich immer ein Abstecher.
Sigmaringen, Sonnenalb.
Genau, da auch natürlich, ja. Da auch, also habt ihr mehrere Filialen. Ich danke dir fürs Kommen und dass du Mut hattest. Und wie gesagt, du hast es großartig gemacht. Man hat deine Nervosität gar nicht angemerkt. Gut. Jederzeit gerne wieder, wenn du Zeit und Lust hast.
Super, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ihr teilt das Video bitte kräftig, damit es auch andere Arbeitgeber sehen, andere Arbeitnehmer sehen. Lasst ein Like da, teilt es in allen Netzwerken, damit es auch viral geht. Mindestens 1,8 Millionen Klicks, so wie das Instagram-Video. Und ich freue mich über eure Kommentare und über ein Abo natürlich. Und wie gesagt, macht's gut, bis bald. Bleibt laut und tapfer. Dankeschön. Danke, Martin.
Dankeschön.